Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Ostschweiz, das sind die Themen. Krach um den Appenzeller-Käse und ähnliche Käsesorten. Der Chef der Sortenorganisation hat wegen dem gekündigt. Eine Sonntagszeitung aus der Ostschweiz. Das Tagblatt plant seine Sonntagsausgabe. Im Herbst soll sie rauskommen. 100 Franken Buß für einen St. Galler Stadtpolizist. Er hat einen Jugendlichen gekrebelt, der hat gegen ihn geklagt. Steil und geschwind. Die neue Schlittelbahn vom Kronberg hat es in sich. Der Reporter, der sich runtergewagt hat, ist später hier im Studio. Und das Wetter, morgen Regen oder Schnee, am Nachmittag kommt die Sonne wieder. Am Mikrofon Franzi Haller. Der Direktor von der Sortenorganisation Appenzeller-Käse, Christoph Kemper, hat vor ein paar Tagen seinen Rücktritt bekannt gegeben. Wieso das er geht, hat er hier nicht sagen. Recherchen haben jetzt ergeben, dass sich die Sortenorganisation und ihren Direktor wegen der Produktion von Appenzeller-Käse-Imitat in die Haare geraten sind. Peter Traxler.
Die Fernsehwerbung für den Appenzeller-Käse bringt es auf den Punkt.
Bankgeheimnis, das kann man ja verstehen, irgendwie. Aber Käsegeheimnis, ist das nicht ein bisschen übertrieben?
Das Rezept seines Geschmacks bleibt geheim. Appenzeller, der würzigste Käse der Schweiz.
Die Appenzeller sind ein verschwieges Völkli, nicht nur wenn es ums Rezept für den Appenzeller-Käse geht. Auch über Gründe für den Rücktritt von ihrem Käsedirektor Christoph Kempter schweigt sich die Sortenorganisation aus. Erst jetzt, ein paar Tage nach dem Rücktritt, wird klar, dass es beim Streit um sogenannte Käseimitate gegangen ist. Praktisch alle von den 60 Käsereien, die Appenzeller Käse machen, produzieren nebenbei noch andere, ähnliche Käse, die sie dann auf eigene Rechnung verkaufen. Damit gibt es auch Konkurrenz aus der eigenen Reihe und da hat dem bisherigen Direktor von der Sortenorganisation gar nicht gepasst, sagt Heinz Güntensperger, der selber als Käser in der Sortenorganisation Appenzeller Käse sitzt.
Er wollte den Käse verbieten, Parallelfabrikation zu machen und da habe ich als Interessenvertreter von der Käse eben nicht Hand bieten. Ja.
Darum ist es zuerst zum Bruch und dann zum Abgang vom Direktor gekommen. Die Käser vom Appenzeller Käse wollen auch in Zukunft gleichzeitig eigene, ähnliche Käse produzieren und damit den Markenkäse konkurrenzieren. Das tun sie aber nicht zum Vergnügen. Sie sind aus wirtschaftlichen Gründen dazu gezwungen, sagt Manuela Sonderegger von der Dachorganisation Switzerland Cheese Marketing.
Im Moment haben einfach die grossen Marken und einfach der Schweizer Käse generell ein bisschen ein Absatzproblem, forciert durch die Währungskrise, weil etwa 40% vom Schweizer Käse wird ja exportiert. Und durch das hat man müssen, Produktionsmengen einschränken. Und für Käse ist das natürlich problematisch.
Vom Appenzeller Käse werden sogar etwa 60% ins Ausland verkauft. Je teurer der Schweizer Käse wegen dem starken Franken dort wird, desto mehr Milch bleibt vorig und stellt die Käser vor die Wahl.
Was machen wir jetzt mit der Milch, die wir nicht verkäsen können? Entweder geht es in die Industrie, dann ist die Milch viel billiger. Oder sie machen ein eigenes Produkt daraus. Aber das ist meistens so wie der Regionalmarkt.
Und das sollen, so wie es jetzt aussieht, die Käser vom Appenzeller Käse nach dem Abgang vom Direktor Christoph Kemter weiterhin dürfen. Die Sortenorganisation sucht jetzt einen Direktor, der die Strategie teilt.
Als letzte Region in der Schweiz kommt jetzt auch die Region St. Gallen, Appenzell, Thurgau am Sonntag eine Zeitung über. Tagblatt Medien wollen ihre Leser Ende Oktober mit einer Sonntagszeitung bedienen, wie der Leiter der Tagblatt Medien, Daniel Erath, bestätigt.
Es wird eine siebte Ausgabe geben, das heisst, das Tagblatt allen sieben Tagen wird unseren Leser und Leserinnen zur Verfügung stehen. Es wird eine Mischung sein von einer klassischen Sonntagszeitung zu einer klassischen Werktagsausgabe. Und somit auch als Tagblatt-Werktagsausgabe sehr stark angeglichen sein.
Für die Sonntagsausgabe wird auch die Redaktion verstärkt. Tagblattmedien arbeiten mit Hochdruck an dem Projekt, sagt Daniel Erath. Der definitive Entscheid, ob es die denn gibt oder nicht, fällt der Verwaltungsrat Ende März. Polizisten müssen bei ihrer Arbeit manchmal einen rechten Spagat machen. Das zeigt der Fall von einem Polizist in der Stadt St. Gallen. Er hat einen aggressiven Jugendlichen ruhig stellen und ist jetzt selber vor dem Richter gelandet. Thomas Weingart.
Die Geschichte fängt harmlos an. Ein Sommertag in St. Gallen, zwei Polizisten kontrollieren einen jungen Mann. 17 war er da, im Sommer 08. Er ist mit dem Velo unterwegs und hat Kopfhörer im Ohr. Das ist verboten. Polizisten machen die Kontrolle. Sie fordern den Jugendlichen auf, die Hosensäcke zu leeren, aber der rennt davon und wirft dabei irgendetwas weg. Was? Das ist bis heute nicht klar. Polizisten sind schneller. Sie packen den Flüchtigen und setzen ihn in den Streifenwagen. Dann eskaliert die Situation. Der junge Mann wird laut und ausfällig. Die Polizei kann ihn später nur mit Verstärkung auf den Posten bringen. Ein von den beiden Polizisten packt ihn mit den Händen am Knie und an den Stirn. Eine Erziehungsmassnahme, wie er sagt. Das wird dem Polizist zum Verhängnis. Der 17-Jährige zeigt ihn an, wegen Tätlichkeit und Amtsmissbrauch. Mit Fotos und einem Arztbericht hat er vor Gericht Erfolg. Ein erste Instanz verurteilter Polizist und der wird sich beim Kantonsgericht gegen das Urteil auch mit Erfolg, allerdings nicht auf der ganzen Linie. Weil das Kantonsgericht bestätigt das Urteil gegen den Polizist, Buß aber halbiert sie auf 100 Franken. Etwa in dem Rahmen übrigens darf sich auch Buß bewegen für den jugendlichen Täter, der laut Gericht zum Opfer geworden ist. Velofahren mit Kopfhörer, auch das kostet einen Lappen, salopp gesagt.
Die St. Galler Regierung will, dass Polizisten wieder Drogenscheinkäufe machen dürfen. Darum schickt sie eine Änderung vom Polizeigesetz in die Vernehmlassung. Seit 2008 können Polizisten so Scheinkäufe von Drogen oder auch Chatroom-Kontrollen unter einem Pseudonym nur noch eingeschränkt machen, weil das Bundesgericht hier gesagt hat, dass es dafür eine klare Gesetzesgrundlage bräuchte. Die St. Galler Parteien, Verbände und Gemeinden können sich jetzt bis Ende März dazu äussern, wie sie das finden. Die Zürichsee-Schifffahrt hat ein erfolgreiches 2011 hinter sich. 1,8 Millionen Passagiere sind letztes Jahr auf den Zürichsee-Schiff gefahren. Wie das Unternehmen schreibt, hat der schöne Herbst dafür den Ausschlag gegeben. Im Juli, wo es fast nur geregnet hat, hat es nämlich noch nach einer schlechten Saison ausgesehen. Das Ergebnis vom 2011 ist das zweitbeste überhaupt. Neu bietet Zürichsee-Schifffahrt nächsten Sommer alltag dreistündige Rundfahrten auf dem Obersee an. Gestern Abend sind Einbrecher in Denner im Bühler zu Appenzell Ausserrhoden eingestiegen. Sie haben ein vergittertes Fenster aufgebrochen und haben Zigaretten im Wert von 45'000 Franken gestohlen und sind dann geflüchtet. Die Polizei geht davon aus, dass 3 Personen an dem Einbruch beteiligt gewesen sind. Noch 100 Tage geht's, dann ist das offizielle Fest zum Gallus-Jubiläum. Gefeiert wird, dass der Mönch Gallus sich vor genau 1400 Jahren soll an der Steinach niederlassen haben, weil ihm ein Bär ein Zeichen gegeben hat. Insgesamt gibt es da ja rund 160 Veranstaltungen zu Ehren vom St. Galler Stadtvater. Ich habe vor der Sendung mit dem Ivan Köppel über das Gallus-Jahr geredet. Er ist der Projektleiter. Ivan Köppel, das Gallusjahr hat ja in dem Sinn angefangen, das Jubiläumsjahr. Läuft denn jetzt schon etwas?
Ja, es laufen natürlich die letzten Detailvorbereitungen auf Hochtouren im Hintergrund. Aber es hat auch schon Projekte und Angebote, die schon realisiert und lanciert sind. Also beispielsweise die Jahresausstellung zum Gallus in der Stiftsbibliothek. Der Arbeitskreis Christlicher Kirchen hat bereits eine Toolbox mit einem Haufen verschiedenen Angeboten für Kirchengemeinden und Pfarreien herausgegeben. Die sind auch schon am Arbeiten. Es finden verschiedene Vorträge schon statt. Die HSG startet im Februar mit Vorlesungsreihen und so weiter und so fort. Also es läuft schon viel, ja.
Es ist ja im April dann der offizielle Auftakt von dem Gallusjahr. Was ist denn der Höhepunkt?
Ja, es gibt eigentlich nicht so einen wirklichen Höhepunkt, wo das Ganze darauf hin kulminiert, sondern es ist wirklich ein halbes Jahr ein Feuerwerk von Angeboten. Aber so ein bisschen ein Schwerpunkt liegt schon in diesen 3 Auftaktwochen, wo wir am 20. April mit dem Festakt offiziell auch anfangen. Der ist öffentlich für die ganze Bevölkerung. Und bis zum 13. Mai dann ein besonders dichtes Angebot im Klosterviertel in St. Gallen haben.
Den Gallus, den kennt man ja sicher in der Stadt und dann hat man auch in der Schule einmal seine Geschichte gehört und wie das der da auf St. Gallen gekommen ist. Ist es auch für Leute jetzt über die Stadt und den Kanton aus ihres Gallus-Jubiläumsjahr?
Also es ist mal sicher für alle Leute im ganzen Kanton, weil jetzt habe ich nur von diesen Angeboten in der Stadt geredet, in den Auftaktwochen, aber es findet Konzerte, es findet Theater, es findet Aufführungen, sonst Diskussionen, Podien statt im ganzen Kanton. Es gibt geführte Wanderungen an spezielle Orte im Kanton St. Gallen, wo man sonst vielleicht nicht so kennt. das ist nicht nur für die St. Gallerinnen und St. Galler spannend, sondern auch für Leute aus dem näheren und fernen Ausland. Also gerade im süddeutschen Raum merken wir, ist das Interesse jetzt schon sehr gross. Also von Medien, auch von Touristen. In Irland ist natürlich recht ein grosses Interesse, nur weil ja der Gallus eben eine starke Verbindung noch auf Irland hat und in Irland der Gallus auch noch eine starke Bedeutung hat.
Der Ivan Köppel, der Projektverantwortlich von dem Gallusjahr, der schon gestartet hat und dann in 100 Tagen im April der grosse Festakt St. Gallen ist. Mehr Informationen dazu finden Sie bei uns auf regionaljournal.ch und dann auf Ostschweiz klicken oder direkt unter gallusjubiläum.ch. Mit viel Pomp und Glitzer hatte Boris Becker St. Moritz geheiratet. Vom Fest übrig ist heute noch das Hochzeitsalbum und ein böser Streit. Weil der Tennisstar gefunden hat, der einheimische Pfarrer hat zu viel Geld verlangt für die Feier, ist das Fest zu einem Gerichtsfall geworden. Und jetzt haben die Richter entschieden. Der Pius Kessler.
Das Zuger Kantonsgericht hat im Fall von Boris Becker und dem Pfarrer Brent Fischer heute so quasi halbe-halbe entschieden. Unter dem Strich aber hat der Pfarrer Brent Fischer an dieser Promi-Hochzeit kaum mehr etwas verdient. Nach Abzug von allen Gerichts- und Juristenkosten bleiben ihm nämlich nur noch genau 465 Franken im Portemonnaie. Und das für all seinen Aufwand, den er bei der Hochzeit von Böbele Becker und seinem Model, der Lili Kersenberg, vor zwei Jahren hatte. Die Hochzeit hat ja spätestens dann etwas vom Glanz verloren, wo Boris Becker die Rechnung ins Haus geflattert ist. Der Pfarrer hat fast 10'000 Franken für die gesegneten Ja-Worte in der St. Moritzer Kapelle. Abgemacht waren aber sagen nur etwa 2'000 Franken, hat der alte Tennisstar gemeint und darum sich geweigert, die Rechnung zu zahlen. Ein Pfarrer ist darum nichts anderes geblieben, als gegen den Becker zu klagen. Und das hat er in dem Sinn im Wohnkanton, im Kanton Zug, müssen machen. Und so ist unter scharfer Beobachtung von der ganzen Regenbogenpresse die Gerichtsmaschinerie angelaufen. Jetzt also liegt das Urteil vor. Der Pfarrer hätte für die Traumhochzeit wirklich schon ein bisschen mehr Aufwand gehabt, als das er angenommen hätte. Nur, er hätte es verpasst, dem Hochzeitspaar das auch rechtzeitig mitzuteilen und zu sagen, dass die Kosten aus dem Ruder laufen. Darum hat das Gericht gefunden, der Böbeli, der müsse für die Trauung dem Pfarrer schon ein bisschen mehr zahlen, total gut 3'000 Franken. Aber die Kosten für die ganze Juristerei, die dürfen den Tennisstar wiederum einem Pfarrer aufbrummen. Und darum bleibt dem Brent Fischer jetzt nicht mehr viel von dieser Traumhochzeit. Höchstens ein Promi-Trauungstrauma und eben die gut 400 Franken.
Der Pius Kessler hat berichtet. Schnell, schön, aber recht gefährlich. Das gehört mir diesen Winter von der neuen, längsten Schlittelpiste in der Ostschweiz. Die liegt im Appenzellerland auf dem Kronberg. Von der Bergstation fährt man auf dem Schlitten 7 Kilometer den Berg durchab. Das sind dann am Schluss 800 Höhenmeter. Thomas Zuberbühler, Sie haben sich heute auf den Schlitten geschwungen. Hat sich der Ausflug auf den Kronberg gelohnt?
Ja, zum Teil mehr, zum Teil weniger. Also das Panorama mit dem Sentis hinter einem und dem Blick über das Nebelmeer vor einem, das ist natürlich fantastisch. Was mir der Piste sehr gut gefallen hat, ist die Breite. Die ist immer so um die 5 Meter breit. Das hilft natürlich, wenn man zügig kommt und jemand muss überholen oder wenn jemand hinter einem ist und man eben selber das Tempo nicht mehr unter Kontrolle hat und das klingt dann so. Ja, da hat es mich umgenommen, und zwar gerade kurz nach dem Anfang von der Piste, im Ausläufer vom steilsten Hang.
Und der Hang, ist der wirklich so steil, wie alle sagen?
Ja, der ist wirklich so steil. Also müsst jetzt mit der Skidur ab, dann würde ich sagen, es ist mindestens eine rote Piste, wenn nicht sogar eine schwarze. Geht eine Familie also auf den Kronberg, dann sollten die Kinder mit dem eigenen Schlitten wirklich können bremsen, weil es nicht nur auf der Piste steil durchabgeht, sondern eben auch auf der Seite der Piste. Geht man über das Schneemädeli aus, dann kann es einem ziemlich das Board durchabnehmen und wenn man den Schlitten verliert, dann kann der ziemlich weit davon gehen. Ich habe mich dann noch ein bisschen umgelassen und unter anderem die Frau gefragt, die mit ihrem 4-jährigen Sohn bei Wind und Wetter auf dem Schlitten gesessen ist.
Also es ist sehr steil gewesen. Ich bin froh, habe ich jetzt gehört, sei das steilste Stück gewesen und sei vorbei. Er hat gesagt, er will nachher nochmal gehen, aber ich glaube, ich gehe nicht mehr.
Ich hatte ein bisschen Angst, weil es da eben so steil ausgesehen hat. Es ist gar nicht so schlimm eigentlich.
Bei der steilen Piste?
Einfach ein bisschen bremsen. Und wenn es zu steil ist, einfach fahren lassen.
Ja, da muss man halt, wenn man früher gelernt hat, ein bisschen wieseln. Dann nachher kann man da schon. Das ist ja eine gute Lerntechnik.
Ja, man hört es, jeder beurteilt das Risiko da ein bisschen anders. Mit dem Kleinkind auf dem Schlitten würde ich zuoberst aber laufen. Auch Betreiber wissen von dem Risiko. Sie wollen darum auf nächstes Jahr da die steile Startpassage entschärfen.
Jetzt ist die Schlittelbahn eben am Anfang sehr steil und wie geht es denn nachher weiter?
Ja, dann wird es gemütlich. Manchmal schon fast ein bisschen zu gemütlich für meinen Geschmack. Es gibt nämlich da ein paar Stück, wo der Schlitten nicht mehr läuft. Sei das, weil es zu flach ist, weil es heute jetzt zum Beispiel zu wenig Schnee hat oder weil die Schlittelbahn vielfach schräg abfällt und man drauf auf dem Davos dann so ein bisschen den Kampf überkommt im Rücken. Aber wer Schlitteln mit einer kleinen Winterwanderung gerne hat, dem gefällt es.
Wer jetzt also auch auf der Kronberg will schlitteln, was empfehlen Sie?
Ja, da lassen wir am besten den Profi reden, der Andreas Weiss. Er ist der Chef von der Luftseilbahn Jakobsbad Kronberg.
Es ist ein Wintersport, am besten ist Winterausrüstung und was nicht fehlen beim Schlitteln heutzutage ist ein Helm, gute Schuhe, also nicht gerade Turnschuhe mitbringen, dass man auch bremsen kann, wenn man muss bremsen.
Und was ich jetzt noch mitbringen nach meinem Schlittelmorgen, ist eine Skibrille, damit man bei den schnellen Passagen nicht anfängt zu tränen. Und dann, wer hat einen Rückenpanzer, wenn nämlich jemand von hinten in einem reinfährt, dann tut das sicher noch weh. Und für alle, die auf dem Hundskommune Davos kommen, ein Schlittelküsse fürs Füdli.
Fassen wir also nochmal zusammen. Die Schlittelbahn auf dem Kronberg ist für ängstliche Eltern mit kleinen Kindern vor allem wegen dem oberen Teil nicht geeignet. Wer aber Spass hat am Tempo, der kann sich freuen. Auch wenn es immer wieder Teil hat, wo man laufen muss. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz. Da geht es am 3 vor 6 weiter mit den Meldungen vom Tag und dem Wetter. Regionaljournal Ostschweiz, es ist 3 vor 6, Themen vom Tag im Überblick. Der Direktor von der Appenzeller-Käse, Christoph Kremter, hat vor ein paar Tagen gekündigt. Jetzt ist klar, warum. Christoph Kremter sind Käser, die neben dem Appenzeller-Käse auch noch ähnliche Käse auf eigene Rechnung produzieren, ein Dorn im Auge. Er wollte gegen die Käser vorgehen. Der Vorstand der Sortenorganisation hat das nicht wollen. Die St. Galler Tagblatt-Medien wollen ihre Leser Ende Oktober mit einer Sonntagszeitung bedienen. Für die Sonntagsausgabe wird auch die Redaktion verstärkt. Der definitive Entscheid, ob es die denn gibt oder nicht, fällt der Verwaltungsrat Ende März. Ein St. Galler Stadtpolizist muss 100 Franken Buß zahlen, weil er einen 17-Jährigen bei einer Festnahme im Gesicht gekrebelt hat. Bei der Festnahme hat es einen Krangel gegeben, weil der Jugendliche wollte flüchten. Schliesslich hat der Jugendliche einen Kratz im Gesicht davongetragen. Darum hat er den Polizist angezeigt. Das Kreisgericht hat den Polizist zuerst zu einer bedingten Geldstrafe von knapp 1'000 Franken und einem Buß verurteilt. Das Urteil vom Kantonsgericht fällt jetzt milder aus mit eben 100 Franken Buß. Mehr oder weniger unentschieden endet Geschichte rund ums Hochzeitshonorar von Boris Becker. Der Tennisstar muss im St. Moritzer Hochzeitspfarrer mehr zahlen wie ursprünglich abgemacht, nämlich 3'400 Franken. Der Pfarrer kommt aber lange nicht so viel über, wie er eigentlich verlangt hat. Er hätte 10'000 Franken wollen. Die Wetteraussichten hat Christine Jutz von SF Meteo.
In der Nacht tut es zu und in der zweiten Nachthälfte wird stellenweise nass. Zum Teil schneit es, zum Teil kann es aber auch ein bisschen regnen und bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt könnte es Glatteis geben. Am Freitag ist es zuerst mal noch bewölkt und es schneit auch noch ein bisschen. Dann wird es trocken und am Nachmittag gibt es auch ein paar Aufhellungen, das vor allem in der Höhe oben. Die Temperaturen liegen bei rund 4 Grad, zu Elmen gibt es plus 2 Grad. In den Bergen bläst ein starker Nordwind und es wird am Nachmittag kalt, Temperatur auf 2'000 Meter bei rund 6 Grad. Am Wochenende geht es weiter mit Hochnebelfeldern, zum Teil sind sie recht zäh und lockert sich nur stellenweise auf, die Obergrenze ist hoch, sodass wahrscheinlich auch die Voralpentäler zeitenweise drin sind. Über dem Nebel bleibt es aber uneingeschränkt sonnig. Temperaturen unter dem Nebel mit Beisen bei etwa 0 Grad, auf den Bergen ist es windig und kalt.
Christine Jutz. Das Regionaljournal im Internet gibt es unter regionaljournal.ch. Dort auf Ihre Region klicken. Zum ganzen Sendungen, einzelne Beiträge oder Interview hören. Oder für die aktuellsten Nachrichten aus der Ostschweiz. Heute war Thomas Weingart verantwortlich für die Sendungen. Am Mikrofon Franzi Haller.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.